Sprich mit mir.
Das unaufgeregt diskutieren.
We had a great first term.
Olaf Scholz hat lange die Notwendigkeit verkannt.
The light of America's promise.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis
mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler. Wahre Worte aufrichtig sprechen in jeder Situation. Klaus, so haben wir die neue Episode, unsere Weihnachtsepisode genannt. Das ist ein hehres Ziel. Mal gucken, ob wir so weit kommen. Was ist deine Prognose? Schaffen wir das?
Wir schaffen das auf jeden Fall, aber
Chaka.
Wir haben eine Menge vor. Ja. Aber so kenne ich uns.
Also einfach geht anders. Wir leben definitiv in einer Zeit, die es mit der Wahrheit nicht so ganz ernst nimmt oder genau nimmt. Von politischem Kurs bis zur wissenschaftlichen Erkenntnis, wir leben im Meinungszeitalter. Und darüber reden wir natürlich viel, auch wenn die Mikrofone ausgeschaltet sind miteinander. Erinnert mich manchmal so ein bisschen an meine Mutter, die, wenn sie in einem Gespräch die vorgebrachte, von Daten, Zahlen, Fakten untermauerte Erkenntnis nicht geteilt hat, gerne sagte, so ein bisschen in rheinischem Dialekt, das ist aber nicht so. Punkt. Naja. Was soll man da machen? Und heute, viele, viele Jahre später, scheint das eine Mode zu sein, prägender Einfluss meiner Mutter vielleicht, posthum, Erkenntnisse mit Behauptungen zu kontern einfach. Findet auch vor Kameras, auf Bühnen, in den Medien statt. Was machen wir damit?
Wir müssen es als erstes benennen. Und das machen wir ja jetzt gerade, um vielen Menschen dieses Bewusstsein zu geben, dass das stattfindet. Wenn du dich berieseln lässt, dann nimmst du das als bare Münze. Und das Bewusstsein ist ja das Eingangstor dafür, dass wir das Thema überhaupt beackern können. Und wenn wir es nicht wahrnehmen, haben wir verloren. Story von meinen Töchtern. Wenn wir über irgendwelche Themen diskutieren, kommt oft der Satz, ja, aber auf TikTok ist das so. Das ist immer die Situation, wo ich kurz vom Stuhl fallen muss, weil ich sage, Leute, ihr wisst schon, TikTok, was dahinter steht. Die wissen das, aber dann machen die natürlich so große Augen und sagen, nein, was denn? Weil sie genau wissen, dass ich dann getriggert werde. Aber jetzt ganz im Ernst, TikTok ist für viele Informationsbeschaffung.
Eine Informationsquelle, ja.
Mhm. Eine Quelle. Mhm. Ey, ich bin auf TikTok, ich gucke da rein und manchmal denke ich, Hilfe. Es gibt auch ein paar coole Sachen, bitte.
Ich war mal raus bei TikTok, weil ich es nicht gerafft habe, so wirklich. Aber ich bin wieder drin, auch dank dir, weil du da so erzählt hast, es gibt da so ein paar Ecken und Kanten. So richtig navigieren kann ich es noch nicht, aber egal.
Ich auch nicht. Aber interessanterweise, nur mal gerade in dem Kontext, LinkedIn hat eine Videofunktion. Wenn du drauf gehst, sieht das aus wie TikTok. Nur mal am Rande, jetzt rein technisch.
Ja, ja, klar.
Aber
klar.
Was steckt denn dahinter? So, und jetzt sind wir genau da. Woher beziehen wir unsere Informationen? Wie verwenden wir diese und ist es fundiert oder ist es eben eine Meinung, die auch gefärbt ist, wie auch immer? Durch welche Brille gucken wir da? Heißes Thema.
Heißes Thema und rhetorisch bedeutsames Thema, ganz ohne Frage. Weil natürlich, machen wir uns nichts vor, auf den Bühnen dieses Planeten auch gern mal geschwurbelt wird und gerne mal auf den Putz gehauen wird und ich denke mal, wir sind, du bist ein richtiger Anwalt, aber wir sind gemeinsam Anwälte des aufrechten Worts sozusagen. Sonst bräuchten wir diesen Podcast nicht zu machen. Also, wie verteidigen wir die Wahrheit? Ich meine, wir haben die Weihnachtsausgabe jetzt und da wäre es nicht schlecht, die Wahrheit zu sprechen, oder?
Das ist alternativlos. Aber natürlich ist die Wahrheit auch irgendwie einer Deutung unterworfen. Also, wir können ja alle Lebensbereiche uns anschauen. Es gibt so viele unterschiedliche Meinungen, aber was ist die Wahrheit dahinter? Und gerade an Weihnachten macht es vielleicht Sinn. Man sagt ja, es wird besinnlicher, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, weil es eher hektischer wird, ja, weil du noch irgendwie dem Konsum frönen sollst, musst, vielleicht doch nicht mehr musst, vielleicht machen wir es anders. Aber wir sollten genau da drauf schauen. Wir haben ja eben, bevor die Mikros angingen, kurz drüber gesprochen, was mit dem Journalismus ist. Nein, auch da wollen wir nicht alle in einen Sack stecken, gar nicht. Aber du hast gesagt, Moment mal, erstmal ist der Journalismus doch das, dass wir berichten und nicht dauernd Meinungen absondern.
Angelsächsische, strikte, strenge Trennung von Meinung und Bericht. So habe ich das gelernt zumindest mal.
Und ich fand das toll, als du das eben zu mir sagtest, weil das hat mich nochmal so sensibilisiert dafür. Wenn das eingehalten würde, müssten wir nicht dauernd über Quellen sprechen, weil ganz klar nüchtern berichtet wird. Aber du hast es, korrigier mich bitte, aber du hast es so genannt, ja, da kommt natürlich auch in dieser Gilde Personal Branding dazu. Und
ja,
du brauchst auch Klicks und du brauchst Follower und du musst populär sein. Und in Talkshows darfst du sitzen. Ich verurteile das bitte überhaupt nicht, aber das gehört ja auch zum Job dann und zum Erfolg vielleicht auch. Aber da verschwimmen die Grenzen. Und das macht es den Menschen schwer, mich eingeschlossen. Was ist jetzt Meinung? Was ist tatsächlich, ja, ein harter Fakt, den ich auch so nehmen kann? Das ist eine echte Herausforderung.
So richtig krass wird es natürlich nochmal bei einer ganz anderen Klientel, also im Angesicht der Schwurbler nämlich. Also Corona ist eine Erfindung von Bill Gates, der Drosten ist böse und mit dem Impfstoff kriegen wir einen Chip eingepflanzt. Alles gehört, klar. Weil natürlich der Bill Gates die Weltherrschaft an sich reißen will. Putin ist Opfer, nicht Täter. Staatsmedien, die, wie wir beide wissen, es nicht gibt, Punkt. Es gibt keine Staatsmedien. Und dennoch, auch das ist eine Mode, Erkenntnisse mit Behauptungen kontern. Immer wieder und manchmal aufgrund der Unübersichtlichkeit der Quellen, die dein Gegenüber, und ich rede jetzt mal vom 1-zu-1-Gespräch, was da rausgezaubert wird aus dem Hut, und das eine wird mit dem anderen verbunden, was gar nichts miteinander zu tun hat, ganz ehrlich, das überfordert mich. Und ich bin dann wirklich in großer, großer Versuchung, die andere Person labern zu lassen, mich umzudrehen und zu gehen.
Ja, das kann ich verstehen. Nur uns fällt es ja selber schwer, das genau zu benennen und zu erkennen. Aber diesen Kampf müssen wir jeden Tag kämpfen, weil sonst unterliegen wir auch dieser Beeinflussung in Gänze. Und das möchte ich nicht. Das möchte ich wirklich nicht. Aber nimm noch mal bitte so ein 1-zu-1-Gespräch. Früher galt sowas als vertraulich. Und es gibt auch so ein Modewort, gerade in der Politik, da wurde etwas durchgestochen. Was ist denn das für ein Quatsch?
Ekelhaftes Wort übrigens.
Ja, wirklich ekelhaft. Da wird eine wirklich vertrauliche Situation, ein Wort, eine Information wird durchgestochen. Also, dass sie viral geht, dass sie viele Menschen erreicht. Warum? Um doch Meinung zu machen, um zu polarisieren, um, was weiß ich, Stimmung zu erzeugen. Was gilt denn das dann noch? Dieses vertrauliche Wort, wenn sich zwei unterhalten, vielleicht zwei aus ganz unterschiedlichen Lagern, die aber einfach mal sprechen. Die einfach mal sprechen. Was sticht man denn da durch und wer? Das ist doch Wahnsinn. Ja, wie will man denn noch wirklich belastbar irgendetwas voranbringen, wenn du immer Angst hast? In Wirklichkeit hört die ganze Community doch mit, weil gleich geht ein O-Ton doch noch raus oder eine Info oder irgendwo wird was gepostet. Hör doch auf. Das ist ja eine Katastrophe.
Hat sich übrigens auch, weil wir über Journalismus immer mal wieder gesprochen haben, sehr stark geändert. Ich erinnere mich an einige unter zwei, unter drei Gesprächen, vertrauliche Sachen. 2013 kommt Angela Merkel nach Washington beispielsweise, ja. Treffen mit Barack Obama auf der Höhe der Snowden-Krise und so und sagt dem versammelten journalistischen Chor von Handelsblatt über Zeit, über Frankfurter Allgemeine Zeitung, ARD, ZDF etc. pp., Dinge, die nicht für die Publikation gedacht sind. Und natürlich hielt man sich daran. Also das war, und das ist ja so lange her noch nicht, ne? Also das scheint noch eine Zeit gewesen zu sein, wo zumindest mal weniger durchgestochen wurde.
Wir sprachen ja immer wieder über das Thema Haltung. Und da schwingt ja mit, wie gehen wir miteinander um? Und wenn ich jetzt in einer Position bin, in der ich Entscheidungen treffe, die nicht einfach sind, ob das in der Politik ist, ob das in einem Unternehmen ist, ob das privat ist, jeder von uns hat das. Und ich habe Menschen, mit denen ich das bespreche. Darf ich nicht erwarten, dass das dann auch so behandelt wird erstmal? Ist das nicht eine Haltung? Und dann fühlt man sich ja manchmal schon seltsam, wenn man den Satz vorausschickt, du, das bleibt aber vertraulich. Schade, dass so ein Satz jetzt schon immer kommen muss, weil früher war das klarer. Ja, wir können jetzt nicht sagen, früher war alles besser, dann wissen die Leute doch, dass wir nicht mehr ganz taufrisch sind. Aber nein, weißt du, was ich meine? Dieses Gefühl, ich kann mit jemandem sprechen und das ist sicher. Weil das sind doch wichtige Dinge, dass ich nicht kalkuliere und strategisch unterwegs bin, sondern dass ich mich austausche. Vielleicht gerade mit jemandem, der ganz anders unterwegs ist, um nochmal gedanklich selber weiterzukommen. Oder vielleicht auch, weil ich in Not bin und ein gutes Gespräch brauche. Kann ja auch mal sein.
Kann auch sein.
Weil es mir nicht gut geht. Und dann wird es durchgestochen und schon stehe ich da, oh, der ist gar nicht so stark, der hat ja eine Schwäche, dem geht's gerade nicht gut. Und dann bist du erledigt in der öffentlichen Wahrnehmung, heutzutage leider auch. Also ganz wichtiges Thema, sehr sensibel.
Du bist ja als Anwalt da besonders geschult auch, ne? Weil da gibt es ja verbriefte Geheimnisse.
Natürlich. Das ist ja beruflich so. Ich habe ja da eine ganz klare Pflicht zur Verschwiegenheit. Ich dürfte niemanden irgendwo anzeigen, von dem ich weiß, dass was nicht gut gelaufen ist, wenn er mein Mandant ist. Das ist auch richtig so, weil das ist dann schon ein geschützter Raum. Und da musst du das leben, das ist Standesrecht. Wenn du das nicht machst, wird sanktioniert. Da gibt es Regeln, gibt es sie sonst nicht mehr. Interessant. Früher musste man das aber in den Bereichen, die wir gerade eben besprochen haben, nicht regeln, reglementieren, weil das war so. Ja, das war eben so. Was ist denn mit den Menschen? Dürfen wir mal fragen. Ja. Was hat sich denn geändert? Absolut. Ist die Jagd nach der geilen Info, die ich posten kann, wichtiger als die Beziehung zu einem anderen, zu anderen, wo gerade wichtige Dinge diskutiert werden? Ist es das?
Ich fürchte für den Moment ja.
Könnte sein.
Mhm. Kommen wir mal zu Wahrheit sprechen auf der Bühne, also im engeren Sinn. Über die Jahre und Jahrzehnte, und ich will jetzt auch überhaupt nicht in den Reflex verfallen, du hast das zu Recht angesprochen, früher war alles besser, sagen Opi und Opi am Tisch. Nee. Also so weit kommen wir nicht. Und ich versuche übrigens auch mit zunehmendem Alter nicht genau davor zu verwahren, vor diesem Reflex. Ja. Also du wirst älter, du wirst konservativer, du bist festgeschrieben in allem, was du denkst und sagst und so weiter, finde ich extrem unbefriedigend. Und ich glaube, ich werde mit so einem Alter eher freidenkerischer als umgekehrt.
Sehr geil.
Das wäre eine schöne Geschichte, wenn es so wäre. Und ich hoffe, dass das so ist, auf jeden Fall. Nee, aber auf der Bühne die Wahrheit sprechen. Nun sind wir alle konfrontiert hier und da mal als Menschen, die semi-professionell, professionell sprechen, dass wir vor einer Gemeinde unterwegs sind, wo wir Einstellungen nicht teilen, wo gerne beklatscht wird, eine Auffassung beispielsweise, die gutiert wird von der Mehrheit der im Saal Befindlichen und so weiter. Mit anderen Worten, als Akteur auf der Bühne wäre es sehr leicht für dich, dich zu verstellen.
Ja.
Würde es viel einfacher machen. Warum machen wir das nicht?
Weil es keine
Fangfrage.
Nein, überhaupt nicht, weil es keine Alternative ist. Da sind wir tatsächlich, ich muss es nochmal sagen, bei der Haltung. Und aus meinem Anwaltsjob weiß ich eben, dass ich es nicht allen recht machen kann. Das lernst du ja. Wenn du gewinnst, gibt es auf der anderen Seite einen Verlierer im Gerichtsprozess. Ein Kompromiss kann beiden wehtun. Ein Richter findet deine Position gut oder wie du agierst im Gerichtssaal, der andere vielleicht nicht. Es gibt Staatsanwälte, mit denen kannst du, mit anderen geht es nicht so gut, aber trotzdem geht es um die Sache. Das heißt, du hast auch immer Gegenwind. Und dieser Gedanke, du kannst es nicht allen recht machen, hilft mir auch auf jeder Bühne, auf der ich stehe. Ob das in einem kleineren Kreis ist, auf einer größeren Bühne. Weil du hast deinen Stil, du hast deine Inhalte und du hast die Art und Weise, wie du agierst. Und den Mut sollte man haben. Es allen recht machen zu wollen, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Okay, gehen wir wieder in die Politik. Ich will viele Wähler erreichen in der Position, wenn ich mich bewerbe. Das ist wieder eine andere Sache. Aber ich glaube trotzdem, dass die Leute oder die Menschen Ecken und Kanten wollen, dass die nicht weichgespülte Teflon-Menschen haben wollen. Und deshalb muss man sich das trauen. Hm. Klar, wirst du gebucht als Redner, hast aber du eine Zielgruppe. Ja. Bitte, ja?
Ja.
Aber einen Satz noch, der mir ganz wichtig ist. Verstellen hält man nicht lange durch.
Ganz genau.
Es fällt auf, dass das eine Fassade ist und das ist nicht gut.
Und dann ist das Risiko als Speaker, als Moderator, wie auch immer, Konferenzleiter, eben nur einmal gebucht zu werden. Das Risiko muss dann gehen.
Absolut. Aber das ist ja gar keine Alternative. Und deshalb muss man den Mut haben, so sehe ich das, dass du da auch mal einen abkriegst. Und dass mal einer sagt, also das teile ich nicht. Ich meine, das ist super, wenn du irgendwo in einer Firma bist, in einem Unternehmen, hältst einen Vortrag, bringst eine steile These, mache ich immer. Und in den ersten 5 Minuten geht der Arm hoch von einem, der sagt, das sehe ich ganz anders.
Ja. Ja.
Da kannst du natürlich Schnappatmung kriegen und sagen, okay, ich muss weg. Ist aber nicht der Weg, sondern dann sagst du, okay, das Ding lebt und dann gehst du in den Diskurs.
Es ist übrigens so, dass bei allen großen Veranstaltungen, so nehme ich das wahr, in den vergangenen mindestens 5-6 Jahren, Kongresse, Konferenzen und so weiter, immer wenigstens ein Prozentsatz, 10-20%, wenn das über den ganzen Tag geht, ja, Speaker eingeladen werden, die, ich sag mal, Anführung, Abführung, Exoten sind, ja, die aus einer ganz anderen Ecke kommen. Zum Beispiel, du hast eine Finanzkonferenz und da kommt eine Künstlerin, mhm, ja, die versucht dann, ja, erzählt die Welt aus ihrem Blickwinkel, ja, ja. Oder gerade erlebt ein Fotograf, der sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und ein Plädoyer für die Literacy, das gefakte Bild von dem tatsächlichen unterscheiden zu können. Großartiger Vortrag, hatte mit der Klientel ursprünglich der Konferenz so gar nicht so viel zu tun. Mit anderen Worten, also mit anderen Einstellungen, mit anderen Meinungen, mit einer anderen Herkunft kann man durchaus als Speaker Start machen, eher als mit sich verstellen.
100%. Es geht doch immer wieder um die andere Sichtweise, also ein Perspektivwechsel oder von mir aus gerne mal die Metaebene, aber dass man einen anderen Impuls setzt, weil die Menschen ja häufig festgefahren sind. Du sagst, du wirst immer mehr zum Freigeist, Freidenker. Ich hoffe, das ist bei mir ähnlich. Das ist auch mein Antritt und ich bin neugieriger denn je, andere Sichtweisen zu lernen. Ich hatte auch neulich das große Glück, einen Vortrag zum Thema KI zu hören von einem tollen Experten. Ich nenne ihn auch hier den Bernd Ruthmann und der sagte zu mir, du kannst den Vortrag nicht eine Woche vorher vorbereiten. In der Woche hat sich schon wieder so viel geändert. Das sage ich um Gottes Willen. Und es war so spannend, das zu hören und das mitzubekommen. Das heißt für mich eine ganz neue Sichtweise. Eine ganz neue Sichtweise. Ja, dann habe ich natürlich gleich mal gecheckt, was kann ChatGPT. Ich habe das schon öfter gecheckt, aber inspiriert durch den Vortrag habe ich gleich mal was eingegeben. Unter uns, ich habe mal reingegeben, gib mir ein Zitat von dem Rhetoriktrainer Klaus Ohne Sorge. Ich war überrascht, was für tolle Zitate ich sage.
Großartig.
Hammer, was ChatGPT da gemacht hat. Ja. Das war der Hammer. Nein, aber diese neuen Sichtweisen und Denkanstöße, das macht es doch, weil es wird zu komplex, dass wir sagen können, ich weiß von vorne bis hinten immer, was läuft. Und es wäre fahrlässig, wenn wir mit Menschen umgehen, nicht das die ganze Zeit zu leben.
So, das ist die Bühne. Jetzt zoomen wir ins Private. Diese Folge erscheint zu Weihnachten 2024. Situation, Familie kommt zusammen, lange nicht gesehen, viele Teilnehmer, Mitglieder der Familie lange nicht gesehen. Dann verabredet man sich zum Fest des Friedens, der Liebe. Es gibt Plätzchen, man isst zu viel und so weiter und plötzlich eskaliert es, weil irgendeine ungewaschene Wäsche dann plötzlich dann behandelt wird. Es wird geheult, es wird geschrien und am Ende des Tages, diejenigen, die das mögen, trinken viel zu viel Alkohol und Weihnachten war dann nicht so doll. Auch eine Rhetorikfrage, auch eine Frage des aufrichtigen Sprechens, auch an diesem großen christlichen Fest, das von allen anderen ja auch gefeiert wird oder vielen anderen auch gefeiert wird inzwischen in unserem Land.
Ich finde es falsch, sowas an einem Datum festzumachen. Ja, warum kommt die Familie immer nur an Weihnachten zusammen in vielen Fällen? Ich meine, es gibt unzählige tolle Spielfilme mit dem Thema Chevy Chase, wo alles eskaliert, weil das Weihnachtsfest so toll sein muss und das Haus muss dasjenige sein, was am hellsten erleuchtet ist und keine Ahnung. Das ist schade, dass das immer da ist, weil richtig ist doch, dass ich das ganze Jahr über Kontakt zu meinen Lieben habe. Das darf ich selber entscheiden, mit wem ich den Kontakt haben will. Aber wenn es die Familie in unserem Fall jetzt ist, warum habe ich dann immer nur zu gewissen Festtagen den Kontakt? Und dann entlädt es sich natürlich, weil ich vorher nicht richtig kommuniziert habe und nicht wahr kommuniziert habe. Weil ich kann ja auch jemandem mal sagen, du, da bist du mir auf den Keks gegangen. Da sehe ich das anders oder ich habe hier mal einen Fehler gemacht. Dann habe ich aber eine andere Kultur und dann kann ich entspannt auch an Weihnachten zusammenkommen, weil es ist alles irgendwo schon mal ausgesprochen. Wenn ich dann unter dem Eindruck von viel zu viel Essen und ungesundem Essen und vielleicht Alkohol und keine Ahnung, dann plötzlich was raushaue und das Fest ist im Eimer, weiß nicht, ob das so ein toller Plan ist. Aber das ist eine Kulturfrage, eine Kommunikationskulturfrage.
Ich glaube, wir publizieren zu einer Zeit, wo Weihnachten noch ein paar Tage weg ist. Also Last-Minute-Aktion. Vorher mal anrufen, eine halbe Stunde miteinander reden und eventuell offene Fragen schon mal vorsortieren und diskutieren, dann wird Weihnachten doch gut.
Kein Kaltstart,
genau.
Ins Weihnachtsfest. Nee, wirklich, da wird zu viel reingepackt. Das kann Weihnachten sein, ist ein tolles Beispiel dafür, aber das hast du bei anderen Sachen auch. Ja. Auch bei großen, runden Geburtstagen.
Oh ja.
Crashen, was weiß ich, für Gruppen, Freunde, Familie, Weggefährten, berufliche Begleiter aufeinander. Und auf einmal hast du da eine falsche Dynamik in dieser Veranstaltung. Also, dann sind wir natürlich echt bei dem Thema.
Der Herr Ohne Sorge ist vornehm, eine falsche Dynamik.
Ja, also wirklich, ich klopfe mir fast selber auf die Schulter für die Formulierung. Nein, Gott. Aber ganz ehrlich, wenn wir vorher klar und aufrichtig sind in der Kommunikation, sinkt die Wahrscheinlichkeit deutlich.
Total.
Das hat was mit raus aus der Komfortzone zu tun. Das hat auch was damit zu tun, dass ich mich angreifbar mache. Weil der offen spricht und auch unangenehme Dinge ausspricht, wird ja oft auch als arrogant gewertet oder Besserwisser geprimed. Das muss man einkalkulieren. Und da sind wir wieder dabei, dass man sagt, hier, wir haben eine Beziehung zueinander, lass uns offen sprechen. Und das muss eine gute Beziehung auch aushalten, dass ich auch Dinge anspreche, die vielleicht nicht so leichte Kost darstellen. Auch das gehört doch dazu.
Sprich mit mir, was uns aufgefallen ist. Ja, Klaus, wir gehen bei unserem Teil, was uns aufgefallen ist, ein bisschen weiter zurück, um an ein Zeugnis von Wahrheit, Aufrichtigkeit zu erinnern. Helmut Schmidt,
ja.
Bundeskanzler von 1974 bis 1982, Spitzname Schmidt-Schnauze, Dauerraucher. Ich habe ihn mal bei einer Pressekonferenz erlebt, die dauerte ungefähr eine Stunde. In dieser Zeit hat er 4 Zigaretten geraucht, sich eine Pfeife angesteckt und 2 Prisen Schnupftabak eingenommen. Also legendär, allein dieser Aspekt schon. Starb im November 2015, 3 Jahre später wäre er 100 geworden, unglaublich. 2011 wurde er mit dem Bambi aus dem Hause Burda ausgezeichnet und befasste sich in seiner Rede mit der Wahrheit.
In der Begründung werden einige lobende Worte zu meiner Person gesagt. Mir sind allerdings alle ihre Formulierungen eine Nummer zu großartig. Wohl aber möchte ich Ihnen und besonders Frau Maischberger für Ihre schmeichelhaften Worte danken. Freundlicherweise haben Sie ganz schön übertrieben. Und Sie haben zugleich meine Fehler und Schwächen völlig verschwiegen. Gleichwohl muss ich Ihnen gestehen, dass ich diese Worte gerne gehört habe. Wenn man in der Zeit des ersten deutschen Zusammenbruchs 1918, wenn man in diese Zeit hineingeboren wurde, wenn man die Weimarer Republik als Kind erlebt hat und dann 1933 mit 14 Jahren den zweiten Zusammenbruch, auf den die Nazizeit mit Krieg und mit ungeheuren Menschenopfern gefolgt ist, und wenn man dann 1945 den dritten Zusammenbruch und die Zweiteilung unserer Nation, wenn man diese 3 Zusammenbrüche begriffen hat, dann darf man heute trotz aller Defizite, trotz aller ungelösten Probleme, dann darf man heute sagen, unsere Nation und unser Staat sind in einer besseren inneren Verfassung und in einer friedlicheren äußeren Verfassung als jemals in früheren Generationen.
So, Klaus, das ist 13 Jahre her, eine Stimme, die schmerzlich vermisst wird, glaube ich, in der deutschen Politik, aber auch noch mehr in der deutschen Gesellschaft. Denn solche Hinweise, wie wir sie jetzt hier gehört haben, scheinen irgendwie völlig verdrängt zu sein. Und irgendwie haben wir das alles vergessen, weil wir kollektiv und fast ohne Unterlass uns von irgendwas bedroht fühlen. Und das äußert sich natürlich auch rhetorisch dann.
Die Sprache ist sehr negativ geprägt. Es geht immer um Krisen. Überall sind Krisen. Es geht um Probleme. Es geht um Existenzielles. Und ich will die einzelnen Probleme der Menschen nicht kleinreden. Aber da hat jemand gesprochen, der hat ganz andere Zeiten erlebt. Und er sagt, guckt mal, wo wir heute sind. Und dann relativiert sich vieles. Jetzt kann keiner der jungen Generation etwas dafür, dass sie das nicht miterlebt haben. Ich meine, wir haben die beiden Kriege nun mal auch nicht miterlebt. Zum Glück für uns. Aber das mal in eine Relation zu setzen und zu sagen, Leute, wertschätzt mal, was wir gerade haben und nehmt das als Basis für euer Tun und Denken und Sprechen in unserem Fall, das wäre schon sehr heilsam und vielleicht ein toller Reminder, um nicht zu sagen, ein ganz wichtiger Impuls, um das mal zu drehen. Also diese 180-Grad-Kehre und nicht sagen, ich komme von Krise in Krise, ich bleibe im Bett, ich mache das nicht mehr mit, das ist zu gefährlich, weil es ist alles so schwierig und ich werde gefordert. Ja, keiner hat uns versprochen, dass das hier Wellness ist und dass das ein Spaziergang ist, ja, und dass uns gleich noch ein neues Handtuch gereicht wird. Es geht darum, dass wir unser Leben leben. und das annehmen. Und wir leben immer noch in einer Zeit, die echt toll ist. Bitte, mit dem Bewusstsein, dass wir gerade viele Kriege haben. Das soll überhaupt nicht falsch ankommen. Aber wohlstandsmäßig, was wir für Möglichkeiten haben, für uns selber, für unsere Familien, die Menschen, die uns wichtig sind, das muss in unser Bewusstsein zurück. Wenn ich jeden Tag aufstehe und sage, Krise, werde ich nichts mehr hinkriegen. Und ich werde von meiner Geisteshaltung in die falsche Richtung gehen. Und bitte, mir ist ganz wichtig, ich rede nicht davon, dass wir aufstehen und debil durch die Gegend grinsen. Das meine ich nicht, sondern dass wir es annehmen, was uns fordert, aber in dem Bewusstsein, dass wir Chancen haben wie nie. Und das muss in die Köpfe. Und das soll sich bitte in unserer Sprache zeigen, dass wir nicht nur im Negativen sprechen, sondern in Chancen und Möglichkeiten, Optionen.
Und wir haben eine komplette Lebensspanne in deinem, in meinem Fall, in Frieden verbracht, in Möglichkeiten, die nicht unbegrenzt sind und waren, aber die enorm waren und sind nach wie vor. Und das nie eine, so wie Helmut Schmidt sagt, nie eine Generation vorher hat erleben dürfen. Und das muss sich aus meiner Sicht auch artikulieren in der Art, wie wir sprechen. Und das muss nach meiner Anschauung sich auch niederschlagen in einer positiven Grundhaltung und zu sagen, wir werden in der Lage sein, viele der drängenden Probleme in den Griff zu bekommen. Natürlich vorausgesetzt, wir haben ein gesellschaftliches Engagement, das dafür spricht, das auch zu tun. Aber da wären wir ja diejenigen, die dazu ermuntern, als Menschen, die sprechen, öffentlich.
Absolut. Ich möchte das auch wirklich so haben. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube daran, dass wir eine Art Wirtschaftswunder hinbekommen können. Ich höre jetzt immer, jetzt wird es alles noch schlimmer, Trump und hier. Ja, leichter wird es nicht, aber erstmal haben wir es in der eigenen Hand. Und wenn wir es nicht anpacken, dann wird nichts draus werden. Ich möchte keine billigen Durchhalteparolen hier verströmen. Es geht mir darum, dass wir bei uns selber anfangen. Jeder in seinem kleinen Umfeld, in seiner Welt, die genauso wichtig ist wie die große. Und das müssen wir bitte, bitte formulieren. Wenn ich natürlich jeden Tag meinen Leuten im Unternehmen sage, Leute, es ist ganz gefährlich, es ist eine Krise und das wird erstmal gar nichts, dann sind die echt motiviert und sagen, wow, genau. Wir müssen echt marschieren. Ich habe neulich einen tollen Kommunikationsexperten gehört, der sagte, wenn ich in meiner Firma meinen Leuten sage, wir machen Gruppen und ihr habt unterschiedliche Aufgaben. Die einen bauen ein Baumhaus, die anderen rechnen eine Matheaufgabe, dann sagen die kollektiv, let's go. Weil die so gepolt sind, weil die Bock haben zu marschieren. Warum geht das nicht? Ja. Warum geht das nicht?
Und warum geht es nicht überall so?
Warum geht es nicht überall so? Genau. Ich darf immer und ich habe meine Probleme. Das gehört zum Leben dazu. Bitte, bitte. Aber was mache ich denn in meinen 24 Stunden? Was mache ich denn? Wunden lecken? Pflaster suchen? Oder weiter? Ich werde wahnsinnig. Ich kann das oft nicht mehr hören, diese Opferhaltung. Dann hörst du das in dem Wording von den Menschen. Dann hörst du das. Und in der Sprache ist ganz oft gar keine Dynamik mehr drin.
Manchmal auch in der Stimme.
Weinerlich. Ja, du musst ja fast immer ein Tempo dabei haben, um es rüberzureichen, bevor einer nur was gesagt hat. Der guckt ja schon so. Nein, wir müssen das so drastisch formulieren. Wir müssen auf unsere Sprache achten. Und gerade, wenn wir Kinder haben, mir ist das so wichtig, mit meinen Kindern so zu sprechen, dass da nicht Krise ist oder was schwer ist, auch eine Herausforderung ist, sondern dass wir das angehen. Dass wir das angehen, das ist mir so wahnsinnig wichtig. Und Helmut Schmidt macht es uns so toll vor. Was für kluge Worte, die heute mindestens so wichtig sind wie damals, als er sie sprach.
Sprich mit mir. Der Tipp. Praxisabteilung. Der Tipp. Eigentlich haben wir schon ein paar Tipps gemacht, Klaus, aber Wahrheitsliebe, Aufrichtigkeit stehen, haben wir, glaube ich, herausgefunden, nicht super hoch im Kurs in unserer Gesellschaft im Moment. Gerade rednerisch werden wir ein Risiko eingehen müssen, so zwischen Everybody's Darling und faulen Tomaten, die wir auf der Bühne abkriegen könnten.
Ja.
Und natürlich obliegt es jedem, selbst den richtigen Weg, die richtige Balance da zu finden, das ist klar, und sich selber auszutesten. Aber vielleicht haben wir so einen Mini-Resilienz-Tipp, wie bleibe ich bei mir selbst in Zeiten der Anfechtung?
Es ist doch so, wenn wir auf einer Bühne stehen, ist es doch immer unser Anspruch, den Menschen was mitzugeben, einen Nutzen. Das heißt, die müssen anders rausgehen, als sie reingekommen sind, sonst ist die Zeit vergeudet. Und das darf auch eine Provokation sein. Das darf auch ein Impuls sein, über den es nachzudenken gilt. Das heißt, das muss nicht dieser Wohlfühlcharakter sein, so, oh ja, das hat er jetzt alles aber schön gesagt. Also ich habe nichts gegen schöne Worte und Ästhetik, das liebe ich total. Aber die sollen rausgehen, bitte, die Menschen, und sagen, da ist was, das arbeitet jetzt. Und selbst wenn sie es im Moment nicht gut gefunden haben und sich vielleicht sogar echauffieren, aber es arbeitet. Und dann ist der Job richtig gemacht. Weil dann passiert was, dann kommen wir in Bewegung und stehen nicht da, wenig abgeholt und jammern uns die Hose voll. Das geht nicht. Und das müssen wir aushalten, wenn wir da vorne stehen. Deshalb Augen auf bei der Berufswahl. Oder? Ja, aber es ist doch so.
Das müssen wir. Der ist alt.
Aber richtiger denn je, gerade wenn du schutzlos irgendwo stehst. Ja? Und deshalb muss zum Beispiel auch ein noch Bundeskanzler das eben aushalten, wenn er gerade was abkriegt. Und da möchte ich für werben und ich lebe das wirklich so. Und ich kriege manchmal natürlich einen ab. Das ist völlig in Ordnung. Das nehme ich gerne sportlich, aber ich reflektiere es. Ich reflektiere es und falle nicht gleich ins Leid.
Mitnehmen und was aushalten, Punches einstecken. Und das ist eine gute Lehre und das passt auch super gut zu unserer nächsten Episode von Sprich mit mir. Die wird nämlich dann heißen Gut scheitern. Und da werden wir uns ein bisschen darüber auslassen, wie man im amerikanischen und englischen gibt es so dieses wunderbare, gibt es kein Äquivalent, glaube ich, im Deutsch, failing forward, vorwärts scheitern. Herrlich. Wunderbar. Und das ist auch, kleiner Cliffhanger sozusagen, eine Geschichte, wo US-Unternehmer mit stolzer Brust sagen, ich habe in meinem Leben 8 Unternehmen gegründet, 7 sind pleite gegangen, habe wahnsinnig viel gelernt dabei. Stell dir vor, sowas in Deutschland zu machen. Ja,
dann bist du erledigt. Bist du stigmatisiert.
Beim ersten, zweiten Mal spätestens bist du weg vom Fenster.
Bist du raus. Kannst du nicht mehr mitspielen.
Sprich mit mir, der Kommunikationspodcast. Ich hoffe, ihr habt Lust, nächstes Mal wieder reinzuhören. Uns gibt es auf allen wichtigen Podcast-Plattformen. Klaus, du hast noch
Wir sind in der Weihnachtsfolge.
Wir sind in der Weihnachtsfolge, das stimmt, ja.
Und ich möchte noch eine Hausaufgabe mitgeben.
Mach mal.
Die Hausaufgabe. Ihr seid kurz vor Weihnachten. Meldet euch bei einem Menschen, der euch wichtig ist, bei dem ihr euch lange nicht gemeldet habt, und schreibt keine WhatsApp. Entweder fahrt vorbei, ruft wirklich an oder schreibt einen handgeschriebenen Brief. Und da muss nicht viel drinstehen oder ihr müsst nicht viel sagen. Sagt dem Menschen nur, dass ihr froh und glücklich seid, dass er in eurem Leben ist. Und dann habt ihr eine ganze Menge bewirkt. Bei dem Menschen, aber bei euch auch.
Variante 3 finde ich am tollsten. Briefschreiben finde ich ganz super.
Ich auch. Ein großer Fan davon.
Sprich mit mir. Der Kommunikationspodcast gibt's auf allen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns natürlich, Klaus und ich, über Likes, Abos, Infos und Themenanregungen auf ohnesorgekommunizieren.de. Und wir freuen uns aufs gute Scheitern nächstes Mal, Klaus, oder?
Und wie ich mich darauf freue.
Bis dahin, frohe Festtage.
Ciao.